Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Deswegen ist es auch im Interesse von jeder, der sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen will, inklusive ich selbst, die allererste Gebot, sich gegen die Hamas zu stellen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur vermutlich erstmal letzten Sonderfolge zu Israel. Ich habe mir heute für diese letzte Folge einen Gast angefragt, der ein wirklich hochinteressantes Sachbuch geschrieben hat, was ich, und das möchte ich jetzt gleich als Disclaimer machen, nicht lesen konnte, weil es nicht lieferbar ist. Meine Mutter hat es in der Buchhandlung versucht zu bestellen und es ist gerade nicht lieferbar. Und das hat einen Grund. Meron Mendel, der Historiker, hat ein Buch darüber geschrieben, wie wir in Deutschland über Israel die Debatte führen, wie wir über dieses Land sprechen und warum, und das war jetzt mein Eindruck bei der Recherche zu diesem Buch, warum das oft so toxisch ist, diese Debatte. Und ich bin sehr froh, dass Meron Mendel heute Zeit hat, mit mir das Gespräch zu führen über sein Buch, über die Diskussionen in Deutschland und über diese Diskussionen, die wir aktuell führen und was wir darüber vergessen, wenn wir hier in Deutschland diese Debatte führen. Guten Tag, Herr Mendel.
Hallo, guten Tag, Herr Mischke.
Gleich die erste Frage. Ich glaube, seit ich politisch denken kann, ist eine der großen Debatten, die ich wirklich jahrelang geführt habe, eine Debatte über Israel. Es gab eigentlich in Berlin unter Linken keine Party, auf der nicht über Israel debattiert wurde und man eine Haltung dazu beziehen musste. Ich habe irgendwann für mich entschieden, ich entziehe mich dieser Debatte, indem ich sage, wieso muss ich eigentlich eine Haltung zu diesem Konflikt beziehen? Das ist nur ein Partygespräch. Warum muss ich dazu? Ich muss doch keine Haltung dazu haben und habe mich so rausgenommen. Und jetzt die Frage an Sie, warum ist Deutschland so besessen davon, die richtige Position in dieser Debatte zu haben? Und die richtige Position scheint nur zu sein, ich bin entweder pro Palästina oder pro Israel und dann aber auch wirklich voll dabei.
Ja, ich würde schon sagen, dass es gut ist, dass in einer Party darüber debattiert wird. Es gibt auch in bestimmte linke Szenen die Partys, die nur für pro-israelische Unterstützer sie gibt. Die nennen sich Anti-Deutschen. Oder gibt es auch Partys für diejenigen, die nur gegen Israel oder für die Palästinenser sind, die zum Beispiel die sogenannte Anti-Imps oder Migrantifa oder was auch immer. Also das ist insofern. Oft ist das Verhältnis zu Israel definiert nicht nur, was ich dann politisch über eine Situation irgendwo zu einem Land im Nahen Osten habe, sondern es definiert, welche Person bin ich. Also wer sind meine Freunde, zu welcher Party ich hingehe. Das ist schon viel, viel mehr. Und ich denke, das findet man auch in keinem anderen Konflikt auf der Welt. Dass sozusagen das nicht nur eine Urteil gefällt wird, sondern eigentlich, wenn ich sage, ich stehe für Israel oder ich stehe für die Palästinenser, definiere ich auch zugleich, welche Person bin ich. Und natürlich hat das auch mit der Geschichte des Holocaust zu tun. Natürlich, das hat auch mit dem Konflikt, was so dieser Konflikt auch als identitätsstiftender Konflikt ist. Übrigens nicht nur für Deutschen oder Deutschstämmige, wir sehen auch in migrantischen Communities, dass das Verhältnis zu einem Konflikt, beziehungsweise dass die Solidarität mit den Palästinensern noch auch eine ganz große Rolle spielt. Übrigens auch bei Menschen aus muslimisch geprägten Ländern, die weit weg von Israel sind. Also wenn Menschen aus Pakistan oder aus Indonesien so stark mit den Palästinensern identifizieren, dass ist auch keine Selbstverständlichkeit, sondern wirklich der Konflikt ist so eine Akkumulationspunkt, wo so viele Emotionen, so viel Konflikte da irgendwie mitschweben. Und um das nochmal auf den Punkt zu bringen, eigentlich für die meisten geht es eigentlich nicht um die Palästinenser, es geht nicht um die Israelis, es geht viel, viel mehr um die Frage, wer bin ich?
Und wer bin ich, wenn ich mich zum Beispiel dafür entscheide, jetzt irgendwie gestern auf eine Demonstration zu gehen am Potsdamer Platz, um pro-palästinensisch zu demonstrieren? Wer bin ich, wenn ich am Sonntag, einen Tag, nachdem die Angriffe in Israel waren, mit einem Palituch über den Alexanderplatz spaziere? Also was für eine Person bin ich dann?
Ja, also natürlich, das hat er auch damit mit der Frage der Herkunft, also dass zu pauschalisieren, also die für Menschen, die ihre Vorfahren während des Nationalsozialismus in Nazi-Deutschland hatten, ist es oft so, dass die bedingungslose Identifikation mit Israel eine Art, dann manifestiert sich das Verständnis, ich habe es aus der Geschichte gelernt. Also ich habe die Lehre gezogen. Das kann aber auch ganz in die andere Richtung dann umkippen. Also es gibt auch diejenigen, die sagen, gerade weil ich aus der Geschichte gelernt habe, stehe ich auf der palästinensischen Seite. Also das geht in diese oder die andere Richtung. Was wir sehen bei migrantischen Communities, das ist die bedingungslose Identifikation mit dem Palästinenser und auch in dem Fall wirklich extreme Ausdruckform mit einer fundamentalistisch-islamistischen Terrororganisation der Hamas, wird hier so eine Gruppenidentität geschaffen, weil die Menschen aus Pakistan, aus Syrien oder aus Palästina sind sehr, sehr unterschiedlich, auch wenn sie alle Muslime sind. Und sie unterscheiden sich auch in der Art und Weise, wie sie ihre Religion ausleben. Sie unterscheiden sich in der Kultur und in viele andere Sachen. Aber gerade an dem Punkt, also diese Identifikation mit der palästinensischen Sache, finden sie sich so eine gemeinsame kollektive Identität. Das macht es sehr stark und damit sozusagen sagen wir gehören zu einem Kollektiv, der sozusagen gegenüber, auch in dem Fall, was auf der Sie gerade beschrieben haben, gegenüber dem deutschen Kollektiv, gegen der deutschen Mehrheitsgesellschaft steht, weil unsere Wertekanon ganz anders ist.
Wie guckt eigentlich ein Palästinenser oder eine Palästinenserin oder ein Israeli oder Israelin auf diesen Konflikt in Deutschland? Also, dass hier offensichtlich eine Entscheidung getroffen werden muss, ich gehöre jetzt in dieses Lager oder ich gehöre in dieses Lager. Wird es dann so anerkennt beobachtet von den Konfliktparteien aus dem Nahen Osten oder wird dann so die Schulterzuckendes wahrgenommen?
Also natürlich in Zeiten, wenn es Krieg herrscht und die sucht jeder Seite die Unterstützung im Ausland. Also die Demonstrationen haben auch Funktion für die Menschen vor Ort. Die Israelis wollen momentan so viel Unterstützung bekommen für ihre Gegenoffensive in Gaza. Die Palästinenser wollen, dass Druck auf Israel ausgeübt wird, um diese Offensive zu stoppen. Und dann spielen sowohl die Straßen in westlichen Ländern, auch in anderen Ländern, als auch die sozialen Medien eine große Rolle in diesem Kampf um das Bewusstsein, Kampf um der, wer beherrscht die Meinungs-, die öffentliche Meinung. Aber auf der, aber wenn man sozusagen vertieft da guckt, auch von also die, wenn ich mit meiner Freundin in Israel darüber rede, dann sie sind auch manchmal irritiert, dass diese Bedingungslosigkeit, die damit einhängen. Also wir haben damit zu tun, dass, sieht man auf der palästinensischen Seite, auf die deutlichste, die Hamas ist der große Gegner der Befreiung von Palästina. Denn das Mord an kleinen Kindern, die Vergewaltigung auf Frauen, die dienen sicherlich nicht die Befreiung der Palästinenser oder deren nationale Anliegen. Das ist sozusagen eine klassische fundamentalistische Religionskrieg, der geführt wird. Deswegen ist es man immer irritierend, wenn Palästinenser, die ich kenne, die auch eher auf die säkulare, friedliche Seite sind, die sagen, wie kann man so mit der Hamas überhaupt identifizieren? Ich habe einen Freund, der viele Jahre in der Friedensbewegung, der Mohammed Darausche, sein Cousin ist in der, am ersten Tag des Krieges ermordet worden auf die Rave Party. Da hat er als Palästinenser mit jüdischen Israelis da getanzt und wurde von der Hamas-Terroristen ermordet. Also das sind sozusagen diese Absurditäten, die da durch diese Bedingungslosigkeit entstehen. Also kann man sicherlich, also ich kann es 100% verstehen, wenn Leute sich für die palästinensische Sache hier in Deutschland engagieren. Ich kann es auch verstehen, wenn die Leute für die israelische Sache oder jüdische Sache engagieren. Aber das muss, man kann nicht die eigene Wertekanon ablegen und dann sagen, ja, ist mir egal, auch wenn das sind die fanatische Fundamentalisten, trotzdem bin ich auf deren Seite, weil sie in meinem Lager sind.
Ja, also ich glaube, das gab es besonders in den ersten Stunden, gab es auf Twitter, konnte man das sehr gut beobachten, große Verwirrungen, als dann queere, linke Organisationen und Personen plötzlich posteten, ja, was dachtet ihr denn, wie Decolonizing aussieht? Und dann wurde dann die Hamas irgendwie, wo das Verhalten gerechtfertigt, wo man dachte, hä, was ist denn jetzt passiert? Also so, das muss man doch nicht, also das musst du doch niemals gut finden. Meine Frage ist aber, welche Rolle spielt der Antisemitismus in den pro-palästinensischen Bewegungen, in der Unterstützung dieses der Pro-Palästinenser? Jahrelang wurde eigentlich gesagt, dass Antisemitismus dort keine Rolle spielt. Man dürfe ja wohl den Staat Israel kritisieren, ohne gleich als Antisemit bezeichnet zu werden. Jetzt in den letzten Wochen, beziehungsweise in der letzten Woche auf diesen Demonstrationen wurde eigentlich relativ deutlich, wie antisemitisch diese Bewegung auch ist. Ist der Antisemitismus bei diesen Demonstrationen zum Beispiel eine Provokation oder ist es einfach eine Tatsache dieser Menschen, die dort demonstrieren gehen?
Also es wurde schon lange Zeit gesagt, dass Kritik an Israel oder die Forderung zur Errichtung eines palästinensischen Staat nicht mit Antisemitismus zu tun hat und das stimmt. Aber zugleich, wenn man schaut, was nicht in den letzten Wochen, sondern was in 2014 auf deutschen Straßen von der Pro-Palästina-Demonstration war oder 2021, das war die vorherige Eskalationsrunde zwischen Gaza und Israel und genau diese Rufe waren schon damals. Also 2021 vor der Synagoge in Gelsenkirchen haben die Massen gerufen, also vor der Synagoge muss man schon sagen, nicht vor der israelischen Botschaft, sondern vor Gottes Haus, wurde dann gerufen, scheiß Juden. Und zu gleicher Zeit in Berlin wurde gerufen, Jude, Jude, feige Schwein, komm heraus und kämpf allein. Also dann anhand dieser Beispiele wird klar, dass diese Menschen eigentlich nicht für die palästinensische Sachen eintreten wollen. Sie gehen von Synagoge, sie rufen diese Parolen gegen Juden und eigentlich dann und das ist auch insofern kohärent in der Gedanke, weil wie schon gesagt, die Hamas hat nicht als Ziel Gaza zu befreien und oder die Westbank zu befreien oder palästinensische Staat friedlich neben dem israelischen Staat zu gründen. Sie haben, das steht schwarz auf weiß auf deren Karte, auf deren Ideologiepapier, wenn sie sagen, die wollen den Staat Israel vernichten. Also alle Juden sollen das gleiche Schicksal ergehen, was den Menschen an den letzten Samstag, vorletzten Samstag passierte. Nehmen sie Kinder, Frauen, ältere Menschen sollen abgeschlachtet werden, weil sie jüdisch sind. Von daher, ja klar, dass es gibt in diese Pro-Palästina-Seite, es gibt die Menschen, die friedlich, die emanzipatorisch und progressiv für eine friedliche Lösung diese beide Nationen dann genau das suchen. Und es gibt die Menschen, die ihre menschenfeindliche, fundamentalistische Ideologie über diesen Konflikt ausleben wollen. Und dann hat es natürlich sehr viel mit Antisemitismus zu tun.
Ich weiß nicht, ob es Teil Ihres Essays ist, aber ein Gedanke, mit dem ich mich oft beschäftigt habe, ist dass sich für Palästina oder für Gaza zu entscheiden, so eine Art Stellvertreter-Antisemitismus ist, dass man hier in Deutschland jetzt endlich was sagen kann gegen Juden und gegen Israel. War das Teil Ihres Essays und würden ist das nur ein Gedanke von mir, der Quatsch ist, oder was sagen Sie dazu? Ist eine komische, blöde Frage, was sagen Sie dazu? Aber Sie wissen, was ich meine.
Ja, ich weiß, was Sie meinen. Und tatsächlich, also jetzt springen wir wieder sozusagen, ich mache so, ich weiß, das total pauschalisieren und kann man sagen auch ungerecht gegen Bevölkerungsgruppen, aber wir springen wieder von diesem migrantischen Milieu zu dem Teil der Gesellschaft, der sozusagen ihre Vorfahren in Deutschland haben. Und nehmen wir jemanden wie Günter Grass, der Nobelpreisträger und Schriftsteller inzwischen gestorben. Er hat in 2012 ein Gedicht geschrieben, ein Gedicht, das heißt, was gesagt werden muss. Und dort schreibt er, ich bin schon alt, mit meiner letzten Tinte muss ich jetzt die Wahrheit sagen. Die große Gefahr für die Weltsicherheit, die große Gefahr für die Welt geht aus Israel aus. Israel will mit atomaren Waffen das iranische Volk auslöschen und so weiter und so fort. Und dann lese ich das und einige Jahre später kommt auch heraus, der Günter Grass, der eigentlich politisch so links war, ein SPD-Mitglied, immer so vor die Aufarbeitung der Nazizeit plädiert hat. Er hat jahrzehntelang seine eigene Vergangenheit verschleiert, dass er auch in der Waffen-SS gedient hat. Also er hat sich diese Forderung, ihr solltet euch mit der, oder wir sollen uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen, nicht auf sich selbst implementiert. Und plötzlich, ganz zum Schluss, kommt diese Aggression und die maßlose Übertreibung gegenüber Israel. Und ich kann mir, ich meine, ich bin nicht sein Psychologe, aber ich denke, ich kann es mir nicht anders erklären. Das ist nicht nur die reine Vernunft und seine Analyse, dass er plötzlich da auf die Gedanken kommt, die Israelis wollen das iranische Volk auslöschen, nicht der eigene Regime, der, wie wir sehen, in der letzten Jahr, wie der eigene iranische fundamentalistische Regime gegen eigene Volk vorgeht, sondern ausgerechnet die Israelis wollen die Iraner auslöschen. Und das vielleicht mag wie eine Küchenpsychologie vorkommen, aber ich denke, jemand, der mit seiner eigenen Geschichte nicht auseinandergesetzt hat und mit dem Wunsch damals von den Deutschen, das jüdische Volk auszulöschen, dass er das projiziert auf die Israelis, auf die Juden selbst, sie wollen ein anderes Volk auslöschen. Das ist genau, was Sie gerade beschrieben haben. Das findet hier eine vermeintliche Kritik an Israel statt, aber eigentlich dahinter geht es eine ungelöste Komplex, was Juden und Israel angeht. Und das hat sehr viel mit eigener Vergangenheit zu tun und auch mit Antisemitismus zu tun.
Vielleicht eine ganz konkrete Handlungsanweisung für die Hörerinnen und Hörer. Wie gehe ich denn um mit Menschen, die zum Beispiel dann auf einer dieser besagten Partys sagen, ja, Israel unterscheidet sich überhaupt nicht von Deutschland, das ist ja ein Open-Air-KZ, Gaza. Das ist ja so ein sehr häufig verwendetes Argument. Wie reagiert man darauf?
Ja, also es ist immer die Frage, inwiefern geht man auch auf Provokationen ein. Also das, ich meine, ich hatte auch in meiner Familie und Freundeskreis die Menschen, die irgendwie vor ein paar Monaten dann irgendwie auch solche Sachen verbreitet haben, dass dann Bill Gates hatte irgendwie Chips bei uns in die Impfungen auch installiert und was auch immer. Also das ist und wenn sozusagen, wenn man konfrontiert ist mit etwas, der offensichtlich unwahr ist, aber die Leute sind so schon festgelegt in deren Ideologie. Also ich hatte auch vor einige Monate ein Gespräch mit dem Mitbegründer von Pink Floyd, Roger Waters.
Oh, wow.
Bin ich mit Spiegel hat mich dahin geschickt, um mit ihm ein Streitgespräch zu führen. Und dann sagt er genau solche Aussagen, was Sie gerade gesagt haben. Und dann frage ich, woher nehmen Sie diese Information raus? Und dann sagt er, ja, ich glaube keiner von der Mainstream-Medien. Ich habe meine eigenen Quellen. Also was sind seine eigenen Quellen, wollte er aber nicht benennen.
Ja.
Aber diese Quellen haben ihn auch gesagt, beispielsweise, dass es gibt kein ukrainisches Volk, das sind alle Agenten der USA, die dann in der Ukraine sind und es gibt keine gewählte Regierung dort. Also lauter solche Sachen. Das ist oft ja so, dass Menschen, die an so diese tief anti-westliche Sentiment haben, die sehen, dass alles, was mit der Demokratie und liberale Welt anschauen, ist es immer das Schlimmste und sie finden sozusagen mit den antidemokratischsten und die fundamentalistischsten Kräften irgendwie doch Gemeinsamkeiten und Sympathien dafür, aber zugleich genießen sie dann die Vorteile unserer westlichen und liberalen Gesellschaft. So ging es Waters. Und das sind auch die Beispiele, die ich vorgebracht habe mit den Queers for Palestine, die hier dann vor die Hamas demonstrieren. Gleichzeitig verschließen sie die Augen, wenn Schwule in Gaza erhängt werden, verfolgt werden. Und das ist so eine sehr, sehr, also ich denke, intellektuell sehr faul, diese Haltung. Man versucht dann hier eine Vereinfachung zu verschaffen, wo in einer sehr komplexen Situation. Und von daher, mein Ratschlag wäre, je nachdem wer ist die Person? Also wenn es dann wirklich so eine Party, jemand, den ich 5 Minuten vorher kennengelernt habe, dann vermutlich kann man auch da versuchen, dagegen zu argumentieren, aber wird auch nicht viel bringen. Also mindestens vielleicht für die anderen Anwesenden, damit es auch eine Gegenrede gibt. Wenn es aber jemand, der man schon lange kennt, vielleicht auch Familienangehörige oder langjährige Freund, da soll man auch nicht in der Situation irgendwie so in eine Konfrontation, sondern muss man auch die Zeit und die Ruhe finden und dann mit den Leuten dann wirklich ernsthaft das Gespräch führen und auch möglicherweise dann auf die Beziehungsebene, die gibt, dazu setzen und dann versuchen, denen irgendwie andere Fakten zu geben. Wer ist eigentlich diese Hamas? Also wirklich dann kann man, ich denke, wenn man wirklich da diese Differenzierung macht, ich will für die Zivilisten in Gaza, ich will mich engagieren für die Zivilisten in Gaza, aber wirklich die große Unterdrückung von den Menschen in Gaza ist nicht die israelische Armee und auch nicht Gaza hat auch eine Grenze mit Ägypten, wird oft vergessen, dass Ägypten ist auch ein Teil in diesem Konflikt, sondern erstmal diese eigene Regierung, der auch in Gaza tagtäglich Frauen unterdrückt, LGBTIQ-Menschen unterdrückt und auch jegliche Versuch zu Frieden unterbindet. Ich hatte einen Kontakt mit einem Friedensaktivist, er heißt Rami Aman. Er hat während der Corona-Zeit ein Zoom-Gespräch initiiert zwischen israelische und palästinensische Friedensaktivisten. Das hat eine Aktivistin von der BDS, also von der Boykottbewegung, entdeckt. Und die hat ihn denunziert auf Facebook, was dazu geführt hat, dass innerhalb von 3 Stunden stand schon die Hamas-Leute in seine Wohnzimmer. Sie haben ihn festgehalten. Er war 6 Monate unter den schlimmsten Bedingungen in der Hamas-Gefängnis. Er wurde gefoltert und seitdem äußert er sich nicht. Also so geht es viele solche Menschen, die eigentlich dort vor Ort sich für Frieden einsetzen wollen, und die werden von Hamas unterdrückt und verfolgt. Und deswegen ist es auch im Interesse von jeder, der sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen will, inklusive ich selbst, die allererste Gebot, sich gegen die Hamas zu stellen.
Das ist erstaunlicherweise ein Gedanke, den ich so in den letzten Wochen und auch in den letzten Tagen noch gar nicht gehört habe. Es geht immer so um dieses, es ist immer so, die Leute trauen sich nicht auf den Demonstrationen zum Beispiel zu sagen, ich bin eigentlich nur für die Befreiung von Palästina, aber sie stellen nie die Bedingungen dazu. Es wird immer nur darüber diskutiert, dass es so sein muss und Israel ist der Aggressor. Ich finde die Argumentation zu sagen, wir müssen uns als erstes um die Hamas kümmern, ist eigentlich der einfachste Weg aus diesem Konflikt heraus, auf einer Party, auf einer Demonstration, am elterlichen Abendbrotstisch. Was ich mich aber gefragt habe auch, ist bei der Debatte zu dem Antisemitismus, haben Sie das Gefühl, dass Deutschland, was als Land ja versucht, Antisemitismus bzw. die Shoah wirklich intensiv aufzuarbeiten, dann gescheitert ist, wenn wir im Jahr 2023 die gleichen Argumentationen wieder erleben? Dass wieder werden Davidsterne an Türen rangezeichnet, wieder haben Jüdinnen und Juden in Deutschland Angst, auf die Straße zu gehen. Also was bringt überhaupt all diese Bildungsarbeit, wenn die Ängste für Juden und Jüdinnen in Deutschland die gleichen bleiben und weltweit, nicht nur in Deutschland?
Also ich bin ein bisschen gelassen in diese Sache, weil meine Grundüberzeugung ist, es ist sehr pessimistisch oder sogar fatalistisch, aber Antisemitismus gibt schon 2000 Jahre und ich denke, das wird kein Bildungsprojekt wird das komplett aus der Welt verschaffen, auch kein Gesetz. Natürlich ist es eine Sisyphusarbeit. Also wir werden immer da, also die Gesellschaft wird daran gemessen, inwiefern man versucht, das zu verhindern und dagegen arbeitet und nicht zum Staatsideologie macht. Also das ist eigentlich der Punkt. Also das Problem war 1933 nicht, dass es Antisemitismus in der Gesellschaft gab. Die gab auch 100 Jahre vorher und auch 200 Jahre vorher. Der Unterschied war, dass ein Staat das zu einer Ideologie gemacht hat. Und noch vorher war Antisemitismus nicht womit man sich schämt oder versteckt, sondern das war etwas stolz zu sein. Ich bin Antisemit. Es gab eine antisemitische Liga, wo die Leute das irgendwie mit anderen Leuten gesagt haben, wir sind Antisemiten und das ist gut so. Und jetzt in der Gesellschaft ist es immer noch das Gefühl, das ist etwas, das man sich verstecken muss oder dass der Staat sich dagegen setzt. Und und solange die Mehrheit der Gesellschaft dagegen arbeitet, sind wir noch auf, richtig. Übrigens, das bezieht sich nicht nur auf Antisemitismus. Ich sehe es genauso, wenn es geht um Rechte von Frauen, von schwulen Menschen, von anderen. Übrigens, auch antimuslimischer Rassismus ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja genauso bedrohlich.
Also meine Frau hat jetzt drei Jahre gearbeitet in einer Kommission, die von der Bundesregierung gegründet wurde, um das Thema Muslimfeindlichkeit zu untersuchen. Sie haben vor 3 Monaten ihr Bericht vorgelegt. Und das sind auch Sachen, die man, jeder, der sich demokratisch und humanistisch gesinnt ist, würde sagen, das geht gar nicht in einer Gesellschaft. Also das sind Kämpfe, die wir führen müssen und führen sollen. Nichtsdestotrotz, es ist immer doch die Frage, also man kann sich nicht mit den falschen Freunden aussuchen. Ich kann nicht mit, also wenn ich auf der Demonstration bin und ich sehe, da laufen auch NPD-Leute dabei, dann würde ich sagen, vielleicht mit der Sache bin ich dabei, aber ich steige hier aus. Und das ist genau meine Erwartung an Menschen, die nur für die Rechte von Palästinenser einsetzen wollen, aber keine Vergewaltigung von Frauen und Massenmord von Zivilisten gutheißen wollen. Ihr seid fehl am Platz in solche Demonstrationen. Und auch ihr seid fehl am Platz, wenn diese Demonstrationen sich gegen Juden als Juden richten. Das ist ein Gespräch, das ich mit sehr vielen, meine Freunde, meine palästinensische und muslimische Freunde auch führe. Ich sehe, und das ist auch mir auch wichtig an dieser Stelle zu betonen, dass die Großteil der muslimischen Community in Deutschland genau diese Überzeugung hat. Also was wir sehen auf den Straßen in diesen Demonstrationen, das ist eine sehr laute extremistische Minderheit, der leider sozusagen der Anschein erweckt, dass alle Muslime in Deutschland so sind.
Wie geht man, also besonders weil sie die Kommission ihrer Frau ist jetzt ganz spannend, weil es ja jetzt auch diese Entwicklung gibt, dass Rechtspopulisten mit dem Finger auf diese kleine Minderheit zeigen und behaupten, alle Muslime wären so und damit auch von dem Antisemitismus, der in Deutschland ist, ablenken und sagen, Antisemitismus in Deutschland ist ein rein muslimisches Problem. Was können wir als Deutsche, die wir alle hier in diesem Land ja leben, zusammen, was können wir tun, um eben uns dagegen zu stellen, ohne dass wir so eine Art Pain in the Ass werden, ohne dass wir so, aber das kannst du doch so nicht, sondern dass es natürlich ist, dass wir verstehen, wir leben hier alle friedlich miteinander zusammen.
Ja, also einmal muss man nicht so lange in die Vergangenheit schauen, gar nicht in die 30er oder 40er Jahre. 2019 hatten wir einen Anschlag an der heiligste jüdische Tag an einer Synagoge in Halle, und das war nicht von einem Muslime, sondern von einem Rechtsextremist verübt. Und ich bin tief und fest in der Überzeugung, dass die große Gefahr für Juden in Deutschland und insgesamt in Europa nicht von Muslimen, sondern von Rechtsextremisten ausgeht. Und was kann man so, also sich jeder tun, der irgendwie diese Situation verändern will? Also das ist, ich denke, das ist gerade die Herausforderung, die friedliche Kräfte an beide Seiten zu unterstützen. Also wenn ich mit meinem Freund Mohammed Darawshe telefoniere, der Palästinenser, der in Israel lebt, der schon seit 40 Jahren nur sich für Frieden einsetzt und seinen Cousin verloren hat, oder wenn ich mit Shir spreche, Shir sie ist 19 Jahre alt, aus Kibbutz in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin. Sie ist, seitdem sie 6 Jahre alt war, in einer jüdisch-arabischen Schule. Ihre beste Freunde sind Araber. Und vorletzten Samstag wurde ihre beiden Eltern ermordet in den Kibbutz, wo sie aufgewachsen ist. Also das sind die Menschen, die wir unterstützen sollen. Das sind, egal ob sie jetzt Palästinenser sind oder jüdisch-Israelis, das sind diejenigen, die sich unermüdlich für Frieden einsetzen, die zahlen einen hohen Preis dafür. Und dann denke ich, ich will gar kein positives Wort über Netanyahu und seine rechtsextremistische Regierung verlieren, genauso wie nicht über die Hamas. Und das ist und das tun auch die Politiker, denke ich, viel zu wenig, hier zu differenzieren, wer in welche Gesellschaft wollen wir unterstützen.
Es gibt auch oft die Debatte, dieses, ich möchte mich dazu eigentlich gar nicht äußern, weil der Konflikt ist mir viel zu komplex. Was ist die Handlungsanweisung für Menschen, die sagen, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, aber dann irgendwie das wie so eine Ausrede klingt, dass man so Schiss hat, das Falsche zu sagen? Ich finde es so lustig, dass Sie gerade so eine Lehrerposition, ich glaube, das ist die fünfte Frage, die ich Ihnen stelle, so was soll man dann machen, aber ich finde es sehr angenehm, diese Fragen so zu stellen, weil für alles andere kann man Ihren Essay ja lesen.
Okay, naja, also ich finde, also vielleicht war grundsätzlich, das vielleicht was, nicht was Sie erwarten, aber ich will es festhalten, dass niemand ist gezwungen oder aufgefordert, hier eine Position einzunehmen oder überhaupt eine Meinung oder sich überhaupt weiterzubilden. Also es gibt auf der Welt so viel Unrecht und so viel Konflikt. Also wir haben schon alle vergessen, vor 2-3 Wochen sind 120.000 Menschen aus Nagorno-Karabach, Armenier, die ihr Zuhause, ihre Heimat verloren haben. Unerfassbar Leid, und wie viele von uns haben jetzt uns ausführlich und vertiefend mit dem Konflikt zwischen Aserbaidschaner und Armenier in Nagorno-Karabach auseinandergesetzt? Ich würde vermuten, die wenigsten Das ist auch nicht in Ordnung. Und ich kann auch jetzt in der nächsten halben Stunde weitere Konflikte, die auf der Welt sind, die genauso schlimm sind. Und trotzdem erlauben wir uns, ohne schlechtes Gewissen zu haben, keine Position dahin zu sein. Und sogar, wir haben nicht mal ein Buch in die Hand genommen und uns da uns über die Geschichte und den Verlauf des Konflikts das, informiert. Das ist auch insofern in Ordnung, wenn man zu einem Nahostkonflikt keine Position hat. Nichtsdestotrotz, also mir ist lieber keine Position als eine Position, die aufgrund von lückenhaftem Wissen und eher so auf so emotionale, reine emotionale Basis dann entsteht. Es geht nicht darum, ob ich Juden sympathisch oder unsympathisch finde, ob ich Palästinenser sympathisch oder unsympathisch finde.
Aber dann kommen wir nochmal zum Anfang des Gesprächs zurück. Woher, also ich weiß nicht, ob wir die Frage jetzt schon beantwortet haben, woher dann diese deutsche Obsession kommt, sich gerade in diesem Konflikt zu positionieren.
Ich muss wieder meine Frau zitieren. Also sie hat am Anfang der, wir hatten letztes Jahr diesen Skandal um die Documenta und sie hat vor die Zeit Magazin einen Artikel geschrieben, wo sie über die doppelte Obsession gesprochen und die hat, weil ihre Eltern, ihre Vorfahren aus Pakistan kommen und sie stellt sich die Frage, warum der Heimatland meiner Eltern in Pakistan so eine Obsession mit Israel und Palästinenser gibt und warum hier in meiner Heimatland in Deutschland auch genau so eine Obsession gibt in die andere Richtung. Und wir saßen gestern auf der Sofa schon nach 12 Uhr Nacht und waren schon total erschöpft und doch irgendwie gescrollt in den sozialen Medien. Und da lief ein Video aus Pakistan, wo Menschenmassen Israel-Flagge fressen, ich meine es wirklich fressen mit dem Mund, weil sie so verblendet sind von ihr Hass, dass so weit geht, dass sie ein Stoff mit der Davidstern in den Mund stecken und das fressen. Also das muss man auch sich, das kann man das einfach im Netz sehen, sonst kann man sich wirklich nicht vorstellen, wie sowas abläuft. Was ich damit sagen will, diese Obsession scheint nicht nur eine deutsche Obsession zu sein, sondern in viele Teile dieser Welt wird dieser Konflikt sowas von einem, also so viele Emotionen und so viel auch oft aufgrund von ganz wenig Wissen, aber sehr viel wenig Wissen, aber sehr viel Emotionen. Das ist eine sehr toxische Mischung und das ich finde im Grunde auch in Deutschland, das ist, will ich gar nicht verurteilen, zu sagen, dass Menschen in Deutschland eine gewisse Verantwortung für das Schicksal des jüdischen Volkes dann verspüren, ist eine zivilisatorische Errungenschaft, wenn ich so ein bisschen pathetisch das ausdrücken darf. Also es gibt wenige Beispiele in der Geschichte, aber dass kollektive Verantwortung übernehmen über Verbrecher, die vor ihrer Geburt entstanden sind. Wir sehen das auch in Kanada, dass immer mehr Menschen vor der Völkermord an den Native Americans dann verspüren und so in anderen, aber das kommt nach und nach. Und das irgendwie zu tun, als ob sei es irgendwie überflüssig oder irgendwie so nur so reine Obsession oder sowas, will ich gar nicht tun. Also ich will das erstmal das anerkennen, positiv anerkennen. Es muss aber zugleich mit der, ohne dass man der moralische Urteilskraft außer Kraft setzen, weil die Lehre aus Auschwitz ist nicht, Juden haben immer recht, weil es gibt solche und solche, es gibt in Israel sehr viele Juden, es gibt die sich seit vielen, vielen Jahren sich für Frieden einsetzen. Es gibt dort aber auch knallharte Extremisten, Fundamentalisten, und die sollen nicht aufgrund des Holocaust hier irgendwie Pluspunkt bekommen. Also wenn Menschenfeinde sind Menschenfeinde, egal aus welcher Religion sie haben, das trifft genauso auch, wenn man über die Hamas spricht.
Vielen Dank, Herr Mendel. Das war ein schönes Gespräch.
Ja, ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank.